In dieser Woche, wo wir alle Berliner Bratans, Blatinas und Bratuschas sind, wird es aber auch mal so richtig intelligent, denn wir reden in unserem Podcast heute mit einem Princeton-Absolventen, jawohl. Und vorher geht's doch nach Oberfranken. Und am Ende gibt's den großen Aufruf an euch draußen, da alle. Abteilung Basketball, jetzt.
Was ist da los da drüben?
Finaltag im Eurocup und wir reden nicht drüber. Guten Tag, wir haben heute Eurocup-Finale Spiel 1, aber am Tag der Ausstrahlung und des Gehörtwerdens ist Spiel 1 zwischen Alba Berlin und Valencia im ersten Eurocup-Finale bereits Geschichte. Also werden wir das Spiel heute ignorieren. Guten Tag sagen natürlich als allererstes.
Hab ich schon.
Hast du schon. Mhm. Und nächste Woche machen wir ein Alba Berlin Overkill Special. Entweder feiern wir sie massiv ab, weil sie einen unfassbar schönen Titel gewonnen haben. Wir werden wahrscheinlich dann einen angetrunkenen Marco Baldi im Podcast haben.
Einen noch angetrunkenen.
Oder es wird die große Depression wieder aufgemacht. Das vierte verlorene Finale in Folge.
Oh, da hat aber jemand seine Handys nicht laut.
Ja, ich muss hier kommunizieren mit unseren zukünftigen Gesprächspartnern.
Die wir nicht nennen, weil sie sind streng geheim. Also es gab einen emotionalen Chatverlauf gestern zwischen uns, ob wir auf Mittwoch gehen. Aber der heilige Dienstag ist einfach heilig, war irgendwie das Fazit.
Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt schon die Zusagen von unseren beiden Gesprächspartnern für heute.
Die ich persönlich noch nicht kenne, also auch ich werde überrascht davon.
Also haben wir gesagt, heute, obwohl wir natürlich alle, heute in dieser Woche sind wir alle Berliner.
Ich freue mich so auf das Spiel.
Wir sind Berliner Bratans. Bratans, nice. Bratinas und Bratuschas. Berlin lebt, sagt Kapi.
Nicht schlecht.
Ja, Cherry Lady ist auf meiner Spinning-Liste gelandet.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, es ist wahr.
Weißt du, was ich zu der Nummer sag?
Ich lehne sie einfach nur ab.
Du lehnst Cherry Lady ab? Ja gut, natürlich.
Und ich höre schon Assi-Rap auch. Aber ich habe auch hab meine Grenze.
Was sind denn Assis? Menschen, die diese Musik hören, sind für dich asozial? Möchtest du darüber
oder
sprechen?
Oder die sie machen?
Also,
gut. Wir können sehr gerne über Deutschrap im Wandel der Zeit sprechen.
Nein, das
willst du das? Willst
nein,
du das wirklich?
Nein, das will ich nicht. Wobei wir den Zuhörern
aber auf deiner Spinning-List ist Cherry.
Ja, ich habe es gestern zum ersten Mal auf meiner Spinning-Liste gespielt. Berg im Stehen. Es geht wirklich. Aber mit Alex kann man nicht über dieses Thema reden, weil das müssen wir den Zuhörern sagen. Du bist ein Rap-Gott, was das Wissen angeht über Rap-Musik.
Nee, das ist zu weit gesagt.
Das ist nicht zu weit, das ist.
Ich interessiere mich für Musik generell.
Ja, aber du weißt alles darüber. Und das kann ich ja.
Ich interessiere mich für die Entwicklung von Deutschrap tatsächlich im Wandel der Zeit. Ich habe lange keinen gehört und dann gab es ja jetzt, ist ja wieder dieser riesen Hype, wie es ihn schon mal gab.
Aber so noch nicht, glaube ich.
So in dem
der Dimension noch nicht. Dass selbst ich ihn wahrnehme.
Ja, das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Also es gab einen Ende 90er, definitiv. Mhm. Und der jetzt, der ist natürlich, das ist, jetzt haben wir die ganzen Streaming-Millionäre. Und jetzt stellt sich eben heraus.
Wird man doch Millionär über Spotify?
Kapi schon.
Bei den Abrufzahlen wird man dann doch auch Millionär.
Ja, all in all auf jeden Fall. Ja. Also die Top-Artists, Raf Camora, Bones, Kapi. Aber gut, wir schweifen.
Ja, wir gehen zum Basketball zurück. Wir sind alle Berliner in dieser Woche. Daumen drücken ist angesagt. Nächste Woche im Podcast dann das große Thema. Alba Berlin, der neue Eurocup-Champion oder Alba Berlin, der ewige Zweite.
Es wäre der größte Titel eines deutschen Basketballteams.
Seit 1995.
Ja, auch da ereilten uns Zuschriften. Der Courage Cup war ja tatsächlich der dritthöchste Wettbewerb in diesem Jahr. Also Eurocup ist dann schon
besser.
Ja, deutlich besser. Ja.
Und vor allen Dingen, der Hammer wäre ja, sie wären ab sofort, dann könnten planen für die Euroleague.
Ja.
Das ist unfassbar eigentlich.
Absolut. Also, aber der Titel selbst und ich muss auch immer so ein bisschen an Jan Pommer denken. Schöne Grüße, wo auch immer er sein mag. Er kümmert sich um.
Jan Pommer, der ehemalige Geschäftsführer der Easy Credit BBL.
Korrekt, damals noch
BIKO BBL. Ja. Ist mittlerweile ich will das nicht, wenn ich es zu 95% richtig sage, seine Aufgabe ist im Marketing des Deutschen Galopprennsportverbandes.
Also,
das
richtig sehe. Ähnliches Metier.
Galopprennen ist super.
Ich weiß, du bist Fan.
Rettet den Galopprennsport. Bitte.
Du gehst gerne auf die Rennbahn.
Ich gehe super gerne auf die
Rennbahn. Ja, das ist cool. Ich war in Wien mal.
Aber ich habe eine extreme Pferdeallergie. Schon am Führing kriege ich Asthma. Ich muss die immer nur vom Weiten, darf ich die nur sehen.
Jedenfalls musste ich natürlich öfter jetzt an Jan Pommers Aussage denken, dass die BBL 2020 die beste Liga der Welt wäre.
Ja.
Werden würde.
Europas.
Der Welt, sage ich schon. Europas, natürlich Europas. Es gibt nur eine beste Liga der Welt. Und das ist die österreichische, die AG. Und wenn jetzt, also das ist schon wieder, ein What-If ist schon vorbei, wenn die Bayern in die Euroleague-Playoffs gekommen wären und Alba den Eurocup gewonnen hätte, wäre das dann ein Ansatz gewesen zu sagen, es ist die stärkste Liga Europas? Nee, wahrscheinlich auch nicht, aber es wäre ein
Entwicklungsschritt gewesen. Genau, die spanische ACB ist sicherlich noch die wahrscheinlich stärkere Liga. Absolut, die Sache absolut. Ist ja immer die, wo kommt das ganze Geld her?
Ja.
Und das kommt in Spanien eben oft aus den Fußballkassen, in der Türkei aus irgendwelchen Familienkassen von irgendwelchen Familienunternehmen.
Oder indirekt auch Fußball.
Oder indirekt auch Fußball. Und in Deutschland kommt das Basketballgeld eben eher aus dem, natürlich gibt es da auch Mäzenatentum und Sponsoring, ist ja klar, aber es kommt eben dann doch eher weniger aus Fußballkassen. Also auch die Bayern sagen ja, dass sie die Fußballkasse in dem Sinne nicht anrühren.
Natürlich das ist wahrscheinlich ein Vorteil,
mit Sponsoren, die Marke
im Hintergrund
zu mit haben. Sponsoren zusammenarbeiten, die sie im Fußball haben, aber das Geld kommt natürlich dann, ist ja auch egal.
Ist ja auch egal.
Ab sofort beginnt der Endkampf.
Ich will uns wieder thematisch reinbringen.
Mit Uli Hoeneß?
Ja, also Endkampf, Alba, Finale.
Ach so, genau.
Ja. Ja, aber gut, da waren wir schon. Wir schweifen spektakulär ab,
selbst unsere Verhältnisse. Im Abstiegskampf waren wir letzte Woche.
Ja, wow. Da gab es ja ein Schlüsselduell.
MBC gegen Jena. Also Jena da, puh. Ich weiß nicht. Also
es wird nicht leichter.
Das wird nicht leicht. Also das wird sogar sehr schwer. Wenn du mit fast 20 beim MBC verlierst in einem 4-Punkte-Spiel, sagt das nicht viel Gutes aus über die scheinbar ja völlig verunsicherte Mannschaft. Göttingen hat gewonnen.
Gegen Bayreuth.
Gegen Bayreuth. Wir kommen ja auf das Thema Bayreuth gleich noch zu sprechen.
Haben wir da wen?
Da werden wir vermutlich jemanden haben. Okay, cool. Bei Göttingen, haben sich extrem reingehängt. Michael Stockton wieder mal überragend. Da habe ich mir, ich habe Michael Stockton zum Vorgespräch gehabt, ne? Also bevor wir live auf Sendung waren. Und er kommt zu mir, ist ja immer sehr, sehr freundlich.
Mhm, absolut.
Und fragt mich, wie es mir geht. Und ich sage, ja, mir geht's gut. So ganz allmählich könnten auch die Playoffs beginnen. Und in dem Moment denke ich mir, habe ich mir auf die Zunge gebissen und dachte mir, und dann sagt er zu mir, oh, I'm sorry, dass das hier heute eine Unterbrechung ist für dich mit unserem Spiel in Bayreuth. Und er lacht so halb und so halb denkt er sich auch, was will dieser Pfosten jetzt von mir? Der freut sich auf die Playoffs. Und da habe ich natürlich gesagt, nee, ich freue mich schon auch heute hier auf das Spiel.
You are a hater.
Ich wollte ihm damit nur sagen, dass die Saison sehr lang ist. Mhm. Und dann habe ich das Thema auf diese Länge der Saison hingebogen.
Ja.
Mit der Tatsache, dass die Saison sehr lang ist. Sie ist ja dieses Jahr ungewöhnlich lang. Spiel 5 BBL Finals wäre am 27. Juni.
Das ist wirklich extrem
spät. Was wirklich sehr, sehr spät ist. Und da sagt er auch, das ist halt wirklich, also gerade für die Amerikaner. Und dann hat er wieder darüber, das ist ja ganz spannend. Er sagt ja, die NBA bekommt es hin, 82 Spiele von Mitte, Ende Oktober bis Mitte, Ende April hinzubekommen. Ist ein anderes Thema, ist natürlich in Europa so nicht zu machen. Wenn man auf gar nichts anderes Rücksicht nehmen muss, wie die NBA es macht, dann kann man das schon hinbekommen.
Ja, die spielen ja keinen internationalen Wettbewerb.
Genau. Haha. Und deswegen sind das natürlich auch Äpfel mit Birnen vergleichen.
Sie, ja, genau. Vor allem nicht 4 internationale Ligen parallel zum Domestic-Betrieb. Wie heißt das? Nationalen Betrieb.
Oh, du bist echt ein Denglisch-Jünger vor dem Herrn. Ja, dann natürlich das andere große Thema, auch das werden wir heute noch streifen, ist Rasta Vechta gegen Oldenburg.
Wahnsinn.
Die Mannschaft ist, ich frage mich jetzt so wirklich mal ganz allmählich, was passiert, wenn Rasta Vechta deutscher Meister wird?
Das ist ein schönes Gedankenkonstrukt. Was wir, also theoretisch Euroleague-Quali, ja? Theoretisch gehen sie dann in die große EW-Arena?
Ja, oder nach Bremen.
Oder nach Bremen. Stimmt, die sind Ärger.
Die sind in Bremen, ja, die müssen nach Bremen. Ja. Ich meine, das wäre, das geht ja nicht, ich weiß es nicht. Es ist ja nur eine Frage, da müssen wir auch mal drüber reden irgendwann.
Aber haben wir da noch was vorbereitet?
Was Fechter angeht?
Mhm. Heute?
Ja, was vielleicht schon, ja, okay. Also du weißt gar nicht, wer heute kommt, ne? Genau. Mhm. Oh, was ist das?
Sasa war das.
Das ist aber ganz leise auf deinem Launchpad.
Ja, für uns war es gerade sehr leise. Wir hören nochmal.
Oh,
we prepared a lot of surprises. Anyway.
Genau. So, wir haben in dieser Woche gesehen, dass die Fechteraner, heißt das überhaupt Fechteraner? Wer uns wieder richtig gut ist, ist Bonn. Das ist
ja, die Bonn gegen schlagen Bamberg. Man, wieder mal unterm Radar, seit Bonn Chris O'Shea da übernommen hat, performen sie.
Ohne Josh Mayo?
Ja, dafür wieder mit Giles Jackson, den ich wirklich, das ist ein spannender Spieler. Der ist so, ich weiß nicht, der kann so ein Team, das da so, man kann ja gar nicht mehr sagen, um die Playoffs kämpft. Also das ist
wohl, Bonn ist in den Playoffs.
Bonn ist in den Playoffs. Mit, ja, Platz 6, solide. Ich schaue dem gerne zu irgendwie. Das ist so ein bisschen oldschool.
Aber sehr, kann sehr dominant sein.
Kann sehr dominant sein, ja. Also es ist einfach schwer für andere Spieler, den irgendwie irgendwo hinzuschieben.
Ja.
Und das hilft er einfach und er hat diese Energie, die dir da, glaube ich, extrem hilft. Auf den kannst du dich einfach verlassen, wenn der fit ist. So wirkt er. Ich bin Giles Jackson-Fan.
Ja, wir haben ja heute das Thema Bayreuth und Fechter und als ich in Bayreuth war, sagten mir einige Bayreuther, ja, sowas wie wir, was Fechter dieses Jahr macht, das waren wir ja vor ein, zwei Jahren. Warte mal ab, was mit Fechter dann im nächsten Jahr wird. Also das kann man mal so ein Jahr machen oder vielleicht auch zwei und dann kommt das große Ausbluten, der Ausverkauf. Oder eben, dass sich Dinge abnutzen, wie vielleicht bei Bayreuth in dieser Saison, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass sie einen schwächeren Kader haben. Fechter ist natürlich die Mannschaft des Jahres, das ist überhaupt keine Frage.
Ja.
Da ist immer dann die Frage, von welcher Substanz lebt dann so ein Club dann im Jahr drauf? Kann man das vergleichen? Sind das zwei ähnliche Geschichten?
Kann man durchaus vergleichen, finde ich, weil kleiner Standort, natürlich Bayreuth der traditionsreichere Standort. Die große Challenge bei sowas ist natürlich immer, Spieler zu halten. Das ist Bayreuth eigentlich ganz gut gelungen damals. Die haben ja schon einige, also gerade so Schlüsselspieler wie Nate Linhardt, wer war noch dabei? Demon Brooks, seitdem eigentlich dabei. Seifert hatte da auch verlängert, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Trey Lewis ging weg, Anderson ging weg, glaube ich, nach dem ersten Jahr. Und das wird jetzt die große Frage bei Fechter sein. Mhm. Weil natürlich wächst du da Begehrlichkeiten. Die andere Frage ist natürlich auch immer, funktionieren diese Spieler auch in einem anderen System? Weil jetzt gerade, man kann einfach sagen, es ist mehr als ein Momentum. Der Coach Kayes bringt das einfach so perfekt auf die Straße, dass die da immer so als Einheit auftreten. Mhm. Defensiv wie offensiv, da weiß jeder, was der andere macht. Du hast mit TJ Bray einen überragenden Spielmacher eigentlich, der mit einer Übersicht, die Wahnsinn ist. Die kann er wahrscheinlich schon woanders einsetzen. Und natürlich, also es werden definitiv Clubs kommen und sagen, hier hast du die Hälfte mehr Geld, komm zu uns. Also das wird passieren. Davon gehe ich einfach aus.
Du meinst nur die Hälfte mehr Geld?
Ja, das ist, also.
Oder das Doppelte.
Oder das Doppelte, ja. Ja. Auch sehr gut möglich.
Würdest du woanders hingehen, wenn du das Doppelte verdienst?
Ich bin kein Basketball.
Das ist nicht die Antwort auf meine Frage.
Was war die Frage? Würde ich woanders hingehen, wenn ich doppelt so viel verdiene? Natürlich, also ich glaube, es ist nur menschlich, sich Gedanken dann drüber zu machen.
Du bekommst einen Anruf gleich von The Zone. Und die sagen zu dir, okay, das, was du hier bei Magenta machst, mach das doch für uns, das machst du total gut. Aber du verdienst das Doppelte.
Ne, ich bin loyal, ich bleib.
Das Dreifache.
Ich bleib.
Vierfache.
Bleib ich.
Lüge. Vierfache? Fürs Vierfache?
Ich glaube, jeder Mensch beginnt zu überlegen, wenn du mit sowas konfrontiert wirst. Also das ist ja natürlich. Mhm. Natürlich. Also ich nicht, ich bin loyal, ich bleibe.
Du bleibst.
Ja, weil ich mit dir hier jeden Dienstag die Zeit verbringen will.
Wir gehen jetzt erstmal nach,
ist einfach nur
magical.
Wir gehen jetzt nach Bayreuth. Da gab es das Spiel gegen Göttingen.
Bevor ich es vergesse, Ich will ganz kurz Julia Wank zur Geburt ihres Sohnes gratulieren.
Ja, sensationelle Geschichte.
Ja, sonst vergessen wir das.
Ja, wir werden nachher ganz viel noch über ihre Biografien reden, die uns erreicht haben. Vielen, vielen Dank, wie unsere Zuhörer
ganz,
zum Basketball gekommen sind.
Super spannende Sachen dabei. Und dann mittendrin in diesem, in diesen vielen Mails zum Basketballbiografien, schreibt Julia Wank, ich habe gerade letzten Dienstag meinen Sohn geboren und habe fast im Kreißsaal am Podcast gehört, was mich in dieser Situation bei Laune gehalten hat. Danke dafür. Also alles
das
Gute.
Sensationell. Also natürlich herzlichen Glückwunsch und,
Und schöne Grüße. Und
bis auf dem Weg zum Kreißsaal den Podcast hören, finde ich sensationell.
Ja,
also
ist richtig cool.
Meine Tochter hat mir auch geschrieben, dass sie auf einem 7-stündigen Weg durch Österreich den Podcast gehört haben und dass dabei mein Enkelkind eingeschlafen ist.
Siehst du mal.
Also das kann das auch auslösen.
Podcast zum Einschlafen, immer cool. Immer gut. Also nicht unser, aber auch wahrscheinlich auch. Also das, man kann ihn auf viele Arten
Also wir werden ein paar Zuhörerbiografien gleich noch vorlesen. Alex hat alles brav gesammelt und durchforstet, wollen aber jetzt eben mal kurz in Bayreuth vorbeischauen, denn dort brennt der Baum, wie auch rauszuhören war nach der Pressekonferenz, nach dem Spiel, als Raul Korner erst relativ normal analysierte, warum das nicht geklappt hat mit dem Sieg gegen Göttingen, warum man wieder verloren hat, dass die Mannschaft nicht konstant spielt, dass zu viele Variablen da sind und so weiter und so fort. Und er steigerte sich so dermaßen rein, dann gab es eine Nachfrage, ob eventuell mit Eric Mika auf der großen Position oder sogar mit David Stockton wieder als Point Guard, ob man es nicht doch wieder versuchen sollte. Man hat ja im Grunde einen sehr, sehr großen Kader. Zwei Ausländer müssen immer pausieren. Man hat 8 Ausländer. Und dann hat sich Raul Korner doch so in Rage geredet, dass am Ende ein Satz daraus kam, der folgendermaßen sich anhörte.
Wenn wir gegen die Wand fahren, dann fahren wir gegen die Wand, aber mit mir im Steuer und mit dem besten Vorsatz.
Okay, also er stellt sich so ein bisschen hinter die Mannschaft, sagt, er will auch jetzt hier nicht die Schuld irgendwelchen Spielern in die Schuhe schieben. Die Diskussion war, Eric Mika zu holen und Andy Seifert pausieren zu lassen, was Korner meint, dass das nicht geht. Seifert, ein verdienter Nationalspieler, der noch Vertrag hat über die nächste Saison, also bis in die nächste Saison hinein, den kann man jetzt nicht einfach aus dem Kader nehmen. Ja, da war er so angefressen, und sagte eben auch, die Situation ist so schlimm. Also vor dem Spiel meinte er zu mir, die Situation ist so schlimm wie noch nie in den 3 Jahren, wo er hier ist. Hat das dann auf der PK hinten raus nochmal gesagt, wir haben 12 Siege. Vor 3 Jahren waren wir happy über 12 Siege.
Natürlich, die Ansprüche
sind gestiegen.
Sind gestiegen, ja.
Aber
zweimal Playoffs erreicht.
Jetzt geht es eben darum, dass da viele Sachen einfach nicht mehr funktionieren, die Mannschaft total verunsichert wirkt, im Kampf um die Playoffs wohl auch nicht mehr die große Rolle spielen wird. Das Restprogramm jetzt die nächsten Wochen sind sehr, sehr schwierig. Und darüber wollen wir natürlich reden mit einem, der diesen ganzen Prozess begleitet hat bei Medi Bayreuth, der Kapitän der Mannschaft ist, der Teil der deutschen Nationalmannschaft ist, der sehr viel Erfahrung hat im Umgang mit solchen Situationen, viel gesehen hat. Und der laut Raul Korner die einzige Konstante ist in dieser Saison in Bayreuth. Nämlich Basti Doret.
Servus ihr beiden.
Servus.
Ja, Basti, wir haben gerade schon den Zuhörern den Satz aus der PK von Raul Korner übermittelt. Der geht so folgendermaßen ungefähr, wenn wir zusammen gegen die Wand fahren, dann mit mir am Steuer und mit guten Absichten. Vor dem Spiel hat Raul noch auch bei uns in die Kamera gesagt, ins Mikrofon gesagt, die Situation ist aus seiner Sicht so schlimm wie seit 3 Jahren nicht mehr. Puh, also viele harte Worte. Jetzt würden wir gerne natürlich mal aus der Sicht des langgedienten Basti Doretz hören. Was ist denn da eigentlich genau los? Was funktioniert aktuell mit dieser Mannschaft nicht, sodass ihr euch sehr wahrscheinlich von eurem Playoff-Traum erstmal zumindest vorübergehend verabschieden müsst?
Ja, das zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Wir haben diese Saison mit Problemen zu kämpfen, die wir in den letzten beiden Jahren so nicht hatten. Wir haben erstmal im Vergleich zu den Vorjahren sehr, sehr viele neue Spieler im Sommer bekommen und haben dadurch durch Verletzungsprobleme, durch dass Andi und ich im Sommer auch bei der Nationalmannschaft waren, nie so wirklich unseren Rhythmus finden können und haben dann schon relativ früh auch mit wichtigen Spielen zu tun gehabt, weil wir uns natürlich auch für die Champions League erst qualifizieren mussten. Und das ist natürlich für so eine neu zusammengewürfelte Mannschaft immer ein bisschen schwierig, wenn man nie in Vollbesetzung über längere Zeit trainieren kann und einen gewissen Rhythmus entwickeln kann. Mhm. Und das war so am Anfang das Thema, wo wir uns wirklich schwer getan haben. Nichtsdestotrotz haben wir am Anfang eigentlich trotz den schwierigen Umständen einige Spiele oder viele Spiele gewinnen konnten, sodass wir dachten, okay, durch die vielen Spiele, die wir haben, kommen wir immer besser in Rhythmus und werden dann irgendwann unseren Flow finden und gewohnte Stärke zeigen. Und dann hat sich aus meiner Sicht einer unserer wichtigsten Spieler mit Hassan Martin nochmals verletzt während der Saison. War sehr, sehr lange draußen, was uns sicher nicht gut getan hat. Ja, und mussten danach verpflichten. Dann weiß auch jeder, war die Situation mit David Stockton etwas schwieriger. Dann wurde da auch wieder nachverpflichtet. Es war immer eine gewisse Unruhe in der Mannschaft. Und ja, so dass man sagen kann, dass diese ganzen Umstände uns einfach geschaden haben und dadurch wir nie in den Rhythmus gekommen sind und bis heute haben wir den Rhythmus nicht gefunden.
Ja, das ist aber die Geschichte. Du hast jetzt viele Faktoren aufgezählt. Das ist aber alles schon etwas länger in der Vergangenheit oder, sag ich mal, überwunden. Also Hassan Martin ist jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Spiele wieder mit dabei. Für David Stockton wurde ja Kian Anderson nachverpflichtet, der den Verein ja oder die Systeme von Raoul Korner schon kannte. Also es gibt jetzt auch keine internationale Belastung mehr, Champions League gibt es nicht mehr und die letzten beiden Spiele waren Niederlagen gegen Bremerhaven und Göttingen, also auch keine Spitzenclubs. Jetzt ist die Frage, woran ist jetzt, also was ist denn das Problem dann aktuell? Ist es dann wirklich der Rhythmus? Also weil es ist ja im Grunde alles erledigt, was Personal angeht und ihr seid ja jetzt alle da und könntet ja im Grunde wieder so ein bisschen klicken wie früher.
Ja, also ich glaube, also wir haben ja die letzten 3 Spiele in Folge verloren und davor haben wir zweimal gegen Jena gespielt und einmal gegen Gießen gespielt, wo wir zwar gewonnen haben, aber aus meiner Sicht jetzt auch nicht gut ausgesehen haben, sondern die Spiele gewonnen haben, weil wir immer gut getroffen haben. In Jena hat Cash Roberts 39 Punkte gemacht und uns da alleine getragen. So, das hat auch ein bisschen, also die letzten 3 Spiele war klar, weil wir sie verloren haben, aber auch die Spiele davor sind wir meiner Meinung nach nicht so aufgetreten, wie wir auftreten müssen. Und aber für mich liegt schon auch ein bisschen der Grundstein weiter weg, weil wenn man vor allem gerade in der Verteidigung eine gewisse Identität schaffen möchte, dann muss man die früh in der Saison schaffen. Dann bekommt man das nur ganz, ganz schwer, meiner Meinung nach, während der Saison rein. Man kann dann zwar sagen, ja, und jetzt geben wir alle nochmal 5%, 10% mehr. Aber wenn man eben nicht nicht diese Wiederholungen, die man einfach in der Vorbereitung oder auch früh in der Saison findet, reinbekommt, dann wird es meiner Meinung nach während der Saison sehr, sehr schwer. Und das, finde ich, sieht man gerade relativ deutlich. Natürlich kommt dann noch der Druck dazu. Dann wird man, dann geht vielleicht das Selbstvertrauen ein bisschen runter. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass der Knoten noch platzen kann. Und wir eine Mannschaft sind, wenn der Knoten platzt und wir uns allen vertrauen und dem System vertrauen, dass wir dann eine sehr gute Mannschaft sein können. Weil auf dem Blatt Papier, finde ich, sind wir stärker besetzt als letztes Jahr.
Okay.
Aber ich bin gespannt, ob der Knoten noch platzt. Ich kann nicht sagen, dass wir nicht alles versuchen. Dann, wenn man die Trainingseinheiten sehen würde, dann wird da sehr intensiv gearbeitet. Natürlich steckt da auch eine Menge Frust drin, aber wir versuchen den Frust, den wir haben, in positive Energie und in Trainingsintensität umzusetzen. Das ist auf jeden Fall da. Und ich würde mir wünschen, dass es jetzt hoffentlich schon in Oldenburg, wo wir der ganz, ganz klare Außenseiter sind, vielleicht einfach mal so ein Spiel ist, wo alles für uns läuft, und vielleicht kann das dann so ein Spiel sein, wo der berühmt-berüchtigte Knoten platzt.
Mhm.
Interessanterweise hattet ihr ja im November, so Ende November, Anfang Dezember, diesen eine Siegesserie von 5 Spielen. Da dachte man schon so ein bisschen, okay, jetzt habt ihr euch gefunden, jetzt ist dieser Knoten, dieser von dir viel zitierte Knoten, geplatzt. Was war damals los? Da kam dann auch Oldenburg und dann hattet ihr die Heimniederlage. War das auch so ein gewisser Wendepunkt dann, wo man gedacht hat, ach fuck, doch noch nicht so weit?
Ja, wir haben da, ich glaube, wettbewerbsübergreifend sogar 9 Spiele, glaube ich, in Folge gewonnen mit der
Champions League. Stimmt, da war der Champions League noch dabei.
Ja. Genau, und da war auch so eine Aufbruchsstimmung, wo wir dachten, okay, jetzt könnte es klappen. Dann haben wir uns wahrscheinlich aber auch, wie du es schon angesprochen hast, von 1-2 Niederlagen wieder von dem Weg abbringen lassen. Dann kam dieser, wo wir wussten, wirklich sehr, sehr schwierige Zeit im Januar, wo wir eigentlich toll reingestartet sind mit dem Auswärtssieg in Bamberg.
In Bamberg, genau. Und dann knapp gegen die Bayern. Dann, das war die Overtime sogar, oder? Gegen die Bayern.
Dann kam Overtime-Niederlage bei den Bayern. Ja. Dann kamen die Bayern nochmal zu uns, haben wir knapp verloren. Mhm. Und ich glaube, in der Phase haben wir, ich glaube, 10 Spiele in Folge verloren. Und das war einfach so, meiner Meinung nach hat uns das auch ein bisschen das Genick gebrochen, weil wir da wirklich einen Dämpfer nach dem anderen kassiert haben und das einfach halt auch nicht förderlich für Selbstvertrauen war.
Es gibt aber nach Aussage von Raoul Korner einen Spieler, wo er, das hat er mir selber noch am Samstag gesagt, sagt, das ist eigentlich meine einzige Konstante im Spiel und das bist du. Du spielst nämlich eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Du hast eine Dreierquote von 55%, was absurd gut ist. Hast tolle Leistungen, die du da ablieferst. Nervt dich das jetzt dann irgendwie so ein bisschen, wo du denkst, ach, irgendwie so ein Mist, jetzt spiele ich ja eigentlich ganz gut, aber die anderen, das passt nicht so richtig. Also bist du auch so ein bisschen sauer darüber?
Also ich bin nicht sauer darüber, dass, meiner Meinung nach, ja, ich habe eine tolle Dreierquote, allerdings bin ich auch da sehr, sehr selbstkritisch und sage auch, dass ich in gewissen Spielen einfach auch hätte mehr der Mannschaft geben müssen, um vielleicht Spiele wie in Bremerhaven oder Frankfurt zu Hause, um das einfach anders aussehen zu lassen. Deswegen bin ich nicht sauer, dass ich teilweise eine gute Saison spiele und wir verlieren, sondern ich bin eher sauer, dass das Große und Ganze im Moment nicht funktioniert. Und mir wäre es deutlich lieber, wenn ich vielleicht nicht 55% Dreier werfen würde, aber wir nicht mehr Siege hätten.
Wie ist denn deine Situation momentan dann auch unter der Woche? Also Krisensituation heißt es ja immer, dann werden die erfahrenen Spieler gesucht, die Kapitäne gesucht und müssen mit anderen Spielern vielleicht mehr reden. Also gehst du zu einem Adonis Thomas hin und sagst, wäre schön, wenn du mal ein bisschen besser verteidigen würdest. Offense ist ja in Ordnung, aber oder passiert sowas?
Ja, also natürlich, dafür sind die Trainingseinheiten da und die Stunden, die man zusammen in der Halle verbringt. Und ich kann da auch immer wieder sagen, dass auch die Akzeptanz untereinander und auch die Kritikfähigkeit makellos ist. Ja, wir verstehen uns alle, jeder möchte auch das Beste für die Mannschaft. Nur schaffen wir es einfach nicht, das im Spiel umzusetzen. Und ich habe teilweise schon das Gefühl, weil das im Training funktionieren wunderbar Dinge, aber dass wir so ein bisschen diese Spannung und diese diesen Druck, der zu sehr auf uns lastet, dass wir so eine Blockade im Spiel haben, das kann man schon fast so ausdrücken, denn ich kann nicht sagen, dass ein Spieler nicht sein Bestes gibt, sondern gerade mangelt so ein bisschen am Vermögen, das halt am Spieltag umzusetzen, was wir die ganze Woche versucht haben, reinzubekommen.
Ja, ich hatte auch das, ich war jetzt längere Zeit nicht mehr bei euch und das ist ja immer das Schöne gewesen, wenn man in Bayreuth sich ein Spiel anschaut, man merkt das, du hast das immer gemerkt, dass so eine ganz besondere Energie da ist. Das Spiel geht los und es ist wie in ganz wenigen Hallen so, dass tatsächlich so eine Energie, Publikum, Mannschaft, Mannschaft, Publikum, ihr habt viele Dinge, die haben sich so quasi von selbst erledigt. Ja, also 50-50 Bälle, die gehen in Bayreuth oder gingen immer 80-20 zu Medi Bayreuth. So hatte ich immer das Gefühl. Jetzt am Samstag, nach 40 Minuten, dachte ich auch, irgendwie ist das momentan energetisch gesehen auch anders. Spürst du das selber auch auf dem Feld oder bin ich jetzt hier irgendwie auf so einem völlig debilen Trip unterwegs?
Nee, das hast du absolut richtig wahrgenommen. Und das nehmen natürlich auch die Zuschauer wahr. Ich bin natürlich jetzt schon etwas länger in Bayreuth und unterhalte mich mit vielen Leuten und die wundern sich dann immer. Und ich wundere mich selber auch, weil es wirklich so ist, dass wir vorm Spiel eine unfassbare wir sind motiviert, wir sagen, okay, jetzt reißen wir das Ruder rum und dann im Spiel klappt es nicht und das ist einfach das ist sehr frustrierend, weil ich könnte das, glaube ich, viel eher hinnehmen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, die Mannschaft ist einfach nicht intakt und wir schenken die Saison her. Mhm. Aber so ist es einfach nicht. Jeder möchte, nur irgendwie funktioniert es nicht. Und ich glaube eben, dass Erfolgserlebnisse uns echt gut tun würde. Und ich hoffe einfach, dass wir auch mal jetzt wieder ein Spiel gewinnen, wo wir einfach über Kampf und über Einsatz das auch irgendwie lösen können. Und dann wäre das vielleicht wieder ein Schritt in die richtige Richtung. An der Einstellung, Motivation und so weiter liegt es auf jeden Fall nicht.
Ja. Und eine Sache ist ja auch noch ganz spannend, die auf der PK, Raoul Korner hat das auch angesprochen, vor 3 Jahren, wie viele Siege hatten wir da? Wie viele Siege? Hat richtig so reingefragt in die Journalistenmenge und 12, genau. Und jetzt haben wir auch 12 und wir haben noch 7 Spiele und jetzt wird so getan, als wäre das eine Krise. Das Anspruchsdenken, das Berühmte, ist ja auch gestiegen bei Publikum und sicherlich auch bei Spielern wie dir, oder? Man will nicht mehr Platz 12, 13, 14 haben. Man will Playoffs, man will international spielen.
Ja, also natürlich ist der Anspruch gestiegen und das kommt natürlich, wenn man so eine klasse Saison wie vor 2 Jahren spielt, dann denken die Leute immer gleich, okay, das ist jetzt der neue Standard, das müssen wir jetzt immer erreichen. Jetzt haben wir letztes Jahr eine annähernd auch sehr gute Saison gespielt, wo wir sogar ins Viertelfinale der Champions League gekommen sind und 6. Platz in der Liga wurden. Und ja, da sind die Leute so, haben eben Gefallen dran gefunden, was ich natürlich verstehen kann, habe ich auch. Aber man sieht halt trotzdem, wie stark und ausgeglichen auch die Liga ist. Das heißt, wenn man einfach mal ein für Bayreuther Verhältnisse, jetzt ist das kein, wenn man über die Zeit hinweg schaut, kein sehr schlechtes Jahr, sondern es ist einfach nur ein Durchschnittsjahr im Moment, dann reicht es einfach nicht für die Playoffs. Ja, weil die Liga, du kannst in der Liga meiner Meinung nach gegen jeden gewinnen, wenn du an dein Maximum gehst, deine beste Leistung zeigst. Das hat man jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, da kann Frankfurt gegen die Bayern, meiner Meinung nach, müssen sie das eigentlich gewinnen, wenn sie am Ende faulen und mal Odo nicht den Dreier werfen lassen. Aber genauso kannst du, eben wenn du 10% weniger auf dem Feld lässt, dann kannst du auch gegen Kreisheim oder gegen Bremerhaven verlieren, weil das sind einfach auch sehr talentierte Mannschaften. Und das ist eben auch das Spannende in der Liga. Und ich finde, das ist auch, was die Liga so attraktiv macht. Ihr könnt mir glauben, dass es keinen so aufregt wie mich, dass wir dieses Jahr nicht an unsere Erwartungen kommen, dass wir nicht mehr wahrscheinlich nächstes Jahr nicht europäisch spielen. Das sind alles Ziele, die wir uns als Verein, die ich mir persönlich gesetzt habe. Mhm. Und deswegen ist das sehr enttäuschend. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Grund ist für den Verein oder ein Grund sein sollte für den Verein, alles zu überdenken, alles wieder auf neu zu drehen, weil da hat der Trainer natürlich schon recht, wenn man sich die Saison, bevor er kam, anschaut, da haben wir, glaube ich, in totale 2 Auswärtsspiele gewonnen und wie du schon sagst, in totale 12 Spiele gewonnen. Mhm. Ich denke, da wurde schon sehr viel Gutes in den letzten 2-3 Jahren geleistet, sodass man immer noch darauf aufbauen kann und jetzt nicht alles neu überdenken. Mhm.
Was macht das denn mit einem persönlich? Und ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, wenn ich da jetzt vielleicht ein etwas größeres Fass aufmache, aber ich stelle mir das jetzt gerade so vor, du spielst eine super Saison, auch für die Nationalmannschaft hast du den absoluten Arsch aufgerissen und bist ein unverzichtbarer Charakter für die Nationalmannschaft, für Mehdi Bayreuth. Jetzt spielt ihr eine Saison, werdet nicht in die Playoffs kommen, ihr werdet nächstes Jahr nicht international spielen. Es kann auch durchaus der Fall sein, dass du mit der Nationalmannschaft nicht nach China fährst, weil andere Spieler dir vorgezogen werden. Denkst du dir dann in dem Moment, weißt du was, das ist alles scheiße, oder schaust du deine tatsächlich ja wirklich bildhübsche Frau an und dein noch hübscheres Kind und sagst, ey, ich habe doch eigentlich ein geiles Leben?
Ja, gut, das ist man lernt natürlich über die Jahre auch, einfach zu differenzieren. Ich ärgere mich total, wie gerade unsere sportliche Situation ist. Nichtsdestotrotz bin ich sportlich und privat in Bayreuth super happy und habe auch nicht vor, das irgendwie zu verändern. Ich glaube an den Verein, ich glaube an das Konzept und an den Standort und ich kann gut damit leben, wenn man eine Saison nicht so erfolgreich gestaltet. Ich möchte nur, dass man bis zum Ende, und das möchte ich auch nochmal betonen, alles versucht, um diese Saison herumzureißen, denn ich glaube, es ist immer noch möglich. Es ist natürlich unheimlich schwer und wahrscheinlich auch nicht mehr nur noch von uns abhängig, in die Playoffs zu kommen. Mhm. Aber ich kann gut damit leben, dass wenn man alles versucht, dann es am Ende nicht reicht, dass man mit aufrechter Körperhaltung und erhobenem Hauptes die Saison abschließt und sagt, ey, dieses Jahr waren andere besser, es hat für uns nicht gereicht, dann muss man das analysieren, muss über den Sommer hart arbeiten und dann nächstes Jahr neu angreifen.
Mhm. Du hast ja noch Vertrag auch für kommende Saison, ne?
Ich hab noch Vertrag und von daher ist das eh kein Thema. Und für mich wäre es viel schlimmer, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass sich jeder hängen lässt und alle nur noch nach Hause wollen und sich der Situation so ein bisschen hingeben, dann werden das einfach verdammt lange 5 Wochen, bis die Saison zu Ende ist. Ja, dafür liebe ich den Job und liebe ich Basketball viel zu sehr. Will jeden Tag Basketball arbeiten, ja, und wenn ich merke, oh, das ist jetzt aber nur noch Krampf, dann werde ich aber richtig sauer, weil ich glaube, dass das hat auch keiner für sich selber persönlich verdient, denn dafür investiert man einfach viel zu viel, auch als Mannschaft. Man ist die ganze Saison, man ist 6, 7, 8 Monate zusammen, arbeitet zusammen, verbringt mehr Zeit zusammen als wahrscheinlich mit seiner Familie, und um sich dann die letzten 5 Wochen aufzugeben, also ich glaube, dafür ist das Ganze einfach viel zu schade.
Weil dafür liebt jeder. Ja, weil die Tendenz ja, glaube ich, im letzten Jahr bei dem ein oder anderen Spieler wohl da war bei euch, ne? Dass die Saison hinten raus dem einen oder anderen etwas zu lang wurde.
Da wurde dann dem einen oder anderen wurden auf einmal die Playoffs, wofür man eigentlich das ganze Jahr arbeitet, zu viel, und er wäre lieber zu Hause gewesen, was meiner Meinung nach auch
Wahnsinn, ja, ne?
Ja. Ein Wahnsinn ist. Aber gut, da muss jeder selber mit sich klarkommen. Ich kann versichern, dass die Spieler das auch gemerkt haben, dass das einigen Leuten nicht gefallen hat, weil die werden dann in so einem Mannschaftsgefüge dann auch gerne mal links liegen gelassen, weil wenn der Großteil der Mannschaft für eine Sache kämpft und ein paar eben einen anderen Weg gehen müssen, dann sollen sie den alleine gehen. Das können sie dann gerne machen, aber das werden sie dann auch merken, ja. Und aber nochmal zum Anfang, ich kann dadurch hilft mir natürlich jetzt auch die Familie, weil nach so einem Spiel gegen Göttingen verbringe ich den Sonntag mit dem Kleinen und da ist mein Kopf komplett weg vom Basketball. Und wenn ich dann montags wieder zum Training komme, bin ich wieder voll bei der Sache. Von daher ist das für mich ein super Ausgleich, der mir in der Form schon sehr hilft, dass früher sicherlich anders war. Da hat man sich rund um die Uhr Gedanken über die eigene Karriere und über Basketball gemacht. Mhm. Aber dadurch, dass man einfach merkt, dass es ja auch ein Leben nebenbei gibt und das einfach auch sehr, sehr wichtig ist, weil dem Kleinen es einfach scheißegal ist, wie man spielt, dann ist es schon ein toller Ausgleich.
Ja. Gut, das sind auf jeden Fall schon mal aufmunternde Worte für die Fans von Medi Bayreuth, dass du sagst, also das ist ja auch, denke ich mal, so kennen wir dich ja eigentlich auch, dass die, jetzt komme ich ins Stottern, weil der Alex zeigt mir gerade die Live-PK vom Bachelor in Frankfurt.
Ja, das habe ich auch natürlich vorhin mitbekommen.
Sorry für Unterbrechen, aber er sitzt da in einem Frankfurt-Polo-Shirt.
Weißt du, was da verkündet wird, Basti, was der Mangold da jetzt in Frankfurt macht? Der hat auf jeden Fall ein Skyliners-Trikot jetzt an oder ein T-Shirt an, auf jeden Fall.
Ja, ich habe gehört, dass er bis zum Ende der Saison mit Frankfurt unterschreibt.
als Spieler oder was? Oder?
Als Spieler, für wen das jetzt gut sein soll, weiß ich auch nicht so genau. Aber
Ist der nicht so, habt ihr nicht sogar einen ähnlichen Jahrgang mit Verlaub oder nee? Ist der jetzt ein bisschen älter als
du? Ja, doch, André ist, glaube ich, er ist 2 Jahre älter, glaube ich.
2 Jahre älter.
Baujahr. Ja. Ich habe mit André auch, ein Sommer war bei der Nationalmannschaft dabei. André ist ein super Typ.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich habe auch.
Hast du geschaut?
Ja, ich habe teilweise geschaut. wir haben sogar in Tel Aviv mit der Nationalmannschaft alle zusammen Public Viewing gemacht. Also das Interesse wurde wirklich durch ihn bei vielen geweckt. Und er hat sich auch, finde ich, super verkauft. Also besser, als ich gedacht habe.
Ja.
Meine Frau war natürlich auch ein großer Bachelor-Fan, die hat das angeschaut. Ja. Und es ist schon witzig, was für Kreise das zieht, weil auf einmal sogar irgendwann kam meine Mutter zu mir und meinte so, kennst du den Bachelor eigentlich? Ich so, Mutter, woher, du schaust gar kein RTL, woher weißt denn du jetzt, wer der Bachelor ist? Ja, es hat große Kreise gezogen und der ist jetzt irgendwie bei Frankfurt. Allerdings weiß ich nicht, inwieweit das seriös zu betrachten ist, das kann ich nicht sagen.
Ja, und die stehen ja sogar noch 2 Spiele schlechter als ihr. Also die sind ja aus dem Playoff-Rennen tatsächlich raus, die Frankfurter. Das würde ich an dieser Stelle einfach mal so fett behaupten. Auch eine interessante Saison, die abgeliefert haben. Ja, Basti, wir haben das Thema Nationalmannschaft einmal ganz kurz, habe ich kurz angerissen. Das ist ein Dauerthema. Ich höre dich schon seufzen. Das ist auch Quatsch. Also es ist jedes Jahr das Gleiche, vor jeder EM, WM, was weiß ich, stürzen auf dich die gleichen Fragen ein, dass du dann nicht dabei bist, weil dann kommt ja Dennis Schröder, bla bla. Schon nervig auch, oder? Also, dass dann diese Frage kommt.
Ja.
Sag ruhig ja, ich habe damit kein Problem.
Natürlich ist die Frage nervig. Andererseits ist es natürlich auch euer Job. Von daher verstehe ich diese Frage. Ich wünschte auch, ich könnte mal eine andere Antwort darauf geben. Aber die kann ich leider nicht.
Die kannst du nicht, nee.
Von daher, wird man da sehr, sehr gespannt sein, was da passiert im Sommer. Ich wünsche mir einfach nur, dass die bestmögliche Mannschaft China fahren kann, weil ich glaube, dass sonst hätten wir auch nicht das richtige Zeichen. Ich hoffe, dass wirklich alle Spieler für die Nationalmannschaft spielen wollen im Sommer, Das war ja in Vergangenheit auch immer das Thema, wobei ich glaube, das Thema wir recht gut gelöst haben. Ich glaube, mittlerweile ist so, ist jeder von der Nationalmannschaft infiziert und möchte da dabei sein. Und wenn wir da die beste Mannschaft nach China schicken, dann haben wir da echt gute Chancen, eine Runde weiterzukommen. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht in der Haut des Bundestrainers stecken. Ich denke, er hat viele schlaflose Nächte, wie er da die Mannschaft zusammenstellt, weil es betrifft nur mich, sondern es betrifft auch andere Positionen. Also ich glaube auch auf den großen Positionen herrscht noch viel mehr, Auswahl. Ja. Und ja, von daher darf man da sehr gespannt sein.
Ich habe auch damit nicht gesagt, dass du raus bist aus dem Rennen. Ne? Also das ist ja so, wie ich das verstehe, zwischen Obst, Akpina, Doret, Saibu, das ist ja schon noch ein Rennen irgendwo da auch auf den Positionen. Also das ist ja noch nicht entschieden. Es gibt ja noch keine Nominierung.
Nee, es gibt noch keine Nominierung und man muss natürlich dann auch abwarten, wie die Situationen sind. Ja, es ist ich klopfe auf Holz, ich hoffe, dass sich keiner verletzt, weil das sind dann natürlich auch immer Sachen, die kann man einfach nicht beeinflussen. Ja. Und dann muss sicherlich Henrik auch überlegen, wer kann auf der 2 noch spielen, wie viel Einser nimmt er überhaupt mit und so weiter. Das sind Überlegungen, die muss er treffen. Und ich sage ganz klar, wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich mich selber mitnehmen. Aber das bin ich eben nicht. Aber ich bin trotzdem, wenn ich nicht nominiert werde, dann bin ich natürlich enttäuscht und freue mich nicht darüber. Aber wenn das Turnier dann losgeht, dann bin ich Fan und hoffe, jedes Spiel anschauen zu können und hoffe dann nur das Beste für die Mannschaft. Und weil, wie gesagt, es waren so viele Spieler an der Qualifikation beteiligt. Ich meine, auch Alex weiß es, die haben uns da begleitet mit der Kamera. Da war so eine geile Stimmung und ich hoffe einfach, dass diese Stimmung, die wir da aufgebaut haben über die Fenster, dass die einfach in dem Sommer in das Turnier transferiert werden kann.
Ja, absolut. Ja. Alle Filme von Alex noch, Road to China 1-4, abrufbar bei Magenta Sport, nicht zu vergessen.
Kommt auch noch ein fünfter Teil, kann ich an der Stelle sagen.
Und Basti, abschließend, weil wir haben gleich TJ Bray in der Leitung von Rasta Fechter. Und wir haben vorher drüber philosophiert, ob Rasta Fechter so ein bisschen das Medi Bayreuth ist von vor 2 Jahren, als ihr da diese Riesensaison gespielt habt. Hattest du einen Ratschlag, kann man das so sagen, was war dann in der Saison drauf, die vielleicht größte Herausforderung, die jetzt auf Fechter zukommt, mal unabhängig davon natürlich den Kern des Spielerkaders zu halten, was gibt es so eine Art psychologische Komponente, irgendeine Sache, die man beachten sollte?
Man sagt ja immer, dass das darauffolgende Jahr viel schwieriger wird als das jetzige. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass man seine Identität nicht verliert und nicht verliert oder nicht diesen Arbeitswillen und diesen Underdog-Mindset zu verlieren, weil oft, das wird natürlich dann auch von den Fans und von der eigenen, vom eigenen Club, wird man dann oft auch aus dieser Underdog-Rolle rausgenommen und meiner Meinung nach werden sie trotzdem nächstes Jahr noch Underdog sein und das ist wahrscheinlich für Fechter auch der richtige Ansatz, sich immer neu beweisen zu müssen und ich glaube, das hilft dieser Mannschaft unheimlich. Also ich liebe es, Fechter anzuschauen, auch wenn es mich ärgert, wie gut sie spielen, weil ich mir wünschen würde, ich würde mir selber wünschen, dass wir an der Stelle sind, aber es macht trotzdem einfach Spaß zu sehen. Das ist eine Mannschaft, die sicherlich von den Spielern nicht auf den Zetteln der Experten waren. Aber dann sieht man einfach, wie durch ein Kollektiv was Großartiges zustande kommen kann. Und da macht auch der Trainer, denke ich, einen super Job, den ich auch aus Quartenbrück noch kenne. Es weiß jeder seine Rolle. Er war
Athletiktrainer, oder?
Er war unser Athletiktrainer.
Wahnsinn.
Wobei er auch im basketballischen Bereich gearbeitet hat.
Da kann er nicht nur ein Arne Kreskowiak sein.
Ja, nee, also er versteht das und er versteht die verschiedenen Spieler passend in ihre Rollen zu setzen und da kämpft jeder für jeden, da macht keiner irgendwas Verrücktes, sondern er weiß ganz genau, was zu tun ist. Und das ist schön zu sehen, dass das nicht irgendwie auf Einzelleistungen basiert, wenn natürlich auch TJ Braham mit herausragenden Statistiken da vorne weggeht, aber diese Mannschaft macht das Kollektiv stark und das ist schön zu sehen, weil es leider Gottes, denke ich, einfach nicht die Häufigkeit basiert. Oft ist es so, dass herausragende Spieler eine Mannschaft tragen, aber dort ist es wirklich das Kollektiv, das den Erfolg bringt.
Und unangenehm zu spielen, nehme ich an. Also wenn du den Ball blocken musst,
also
die Defensive von denen.
Brutal, die Intensität, die lassen nicht locker und die haben auch diesen Killer-Mindset, wenn sie führen, wollen sie immer weiter führen. Mhm. Das vermisse ich auch dieses Jahr bei uns, denn wir haben schon auch Spiele, wo wir konstant führen, aber wir verpassen es, diesen Moment, den Gegner noch weiter nach hinten zu drängen und dann kommt der Gegner halt wieder durch Selbstvertrauen wieder in das Spiel rein und am Ende werden wir dann geschlagen und die schaffen das einfach, wenn sie plus 10 sind, plus 20 zu gehen und dann auch gegen sehr gute Mannschaften wie Oldenburg oder
ja, Wahnsinn, das Oldenburg-Spiel, unglaublich jetzt gerade.
Ja. Und es freut mich für die Spieler, das sind auch sympathische Spieler, es freut mich für den Trainer auch, wenn ich mir wünschen würde, dass hoffentlich wir nächste Saison wieder so eine Überraschungsmannschaft sind.
Das neue Fechter im nächsten Jahr wird dann wieder das alte Fechter. Okay, Basti, ganz lieben Dank für deine ehrlichen Worte. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Dank, ja.
Und alles Gute nach Bayreuth und für die nächsten Spiele. Ich glaube, die nächsten drei sind Oldenburg, Berlin und nochmal.
Oldenburg, dann MBC und dann Berlin,
glaube ich. Dann Berlin, okay, alles klar.
Oder Bonn oder irgendwie sowas.
Nee, Bonn, genau.
Genau. Sind alles schwierige Spiele, egal ob jetzt gegen die Top-Gegner oder gegen einen MBC, weil der kämpft um den Abstieg. Also es ist alles unheimlich schwierige Aufgaben, aber wir geben nicht auf und schauen, was am Ende dabei rumkommt.
So sieht's aus. Alles klar,
alles
Basti.
Klar.
Dann gute Zeit, liebe Grüße und alles Gute.
Danke euch.
Bleibt
bis bald.
Ciao. Ciao. So, die Leitung frei machen, denn jetzt haben wir hier 35 Minuten runtergerockt mit Basti, aber die PK.
Er wird wirklich Spieler.
Oh, André Mangold, der Bachelor, wird Spieler bei den Fraport Skyliners.
Wird das eine Mammutaufgabe, aber solange das nicht durch ist, das Thema, nehme ich das als Motivation.
Playoff, er kam von den Playoffs, er spricht über die Playoffs.
Glaubst du?
Er war ja ein defensiv orientierter Spieler.
Kann man so sagen.
Und vielleicht passt das auch halbwegs in das Gordy-Konzept als defensiv orientierter Coach.
Klar, also ich meine, war bevor die Auszeit kam, die TV-Auszeit, TV-Timeout. Verstehst du?
War ein Witz. Ja, war ein Witz.
Ja.
Ich fand den so semi, aber ich kann trotzdem, war nett.
Ja. Da hat er in der Slowakei gespielt, oder? Oder hätte gespielt?
Er hätte gespielt.
Hätte gespielt. Und das ist ja jetzt, no offense, Slowakei, kein BBL-Niveau gewesen. Also deswegen bin ich gespannt, was er da noch zu leisten imstande sein wird.
Ja, ich finde es ein bisschen seltsam, muss ich offen zugeben.
Ich muss das aber überlegt, ob der Schritt jetzt einfach noch sinnvoll ist, so kurzfristig da ein bisschen was übers Knie zu brechen. Wenn ich das mache, dann wollte ich auch die richtige Situation finden und die Situation finde ich hier in Frankfurt vor auf jeden Fall. Das war für mich ganz wichtig, bevor ich da einen Schnellschuss mache. Und 5 gegen 5, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gerade eben. Stimmt, nur so ein paar Minuten erst her. Gute Antwort, danke. Ja, aber ich war ja
auch
ein bisschen unterwegs.
Also,
seit Anfang des Jahres bin ich wieder...
Er kann nachverpflichtet werden, das ist ja keine Wechsel. Die Wechselfrist ist ja abgelaufen am 31.03., aber du kannst dann irgendwie noch so einen... den du im Fernsehen gefunden hast, den kannst du dann noch verpflichten. Also ich sag's ganz ehrlich, ich gönne ihm das von Herzen. Er war ja auch hier bei uns im Podcast und das war super nett. Ich finde den Move mega Banane. Also wirklich, ich setze auch gerne noch ein Mega vor Mega.
You are a hater.
Nee, ich hab mit Hater nichts. Also
Ich höre nur Lavazzo.
Ich weiß nicht, was willst du jetzt mit André Mangold? Also, wenn er natürlich jetzt alles in Grund und Boden spielt, dann werden wir alle sagen, super Move. Ich verstehe es nicht ganz, 7 Spieltage vor Schluss.
Ist es ein PR-Stunt?
Das traue ich Frankfurt einfach nicht zu.
Ja, passt eigentlich.
Frankfurt ist kein Verein für einen PR-Stunt.
Ja.
Also, und es kommen ja auch dann nicht mehr Zuschauer deswegen. Also das muss schon sportliche Gründe haben. Gordie Herbert ist kein Trainer, der sagt, das gibt uns jetzt nochmal 3 Wochen fette Schlagzeilen, wenn der Bachelor spielt.
So würde ich ihn jetzt eher auch nicht einschätzen. Also, ziemlich cooles Cappy hat er aufgehabt neulich im Interview.
Gordie?
Mhm. Hast du gesehen? Es wurde in einer Gruppe geschickt.
Ich habe dann
runtergescrollt.
Nein, aber ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand.
Da stand drauf Frankfurt, glaube ich.
Frankfurt?
Ziemlich cool, also einfach sehr jugendlich aussehend.
Und Gordie ist 60 geworden.
Ja, deswegen ja. Also er kann das auf jeden Fall machen.
Man kann also mit 60 noch Kappen tragen, das ist gut zu wissen.
Ja, ich habe dich eigentlich noch nie mit einer gesehen.
Ich habe kein Mützengesicht. Das sieht definitiv, sehe ich aus wie ein komplett Irrer. Wenn ich eine Mütze oder einen Hut, das ist... Gut, wir kommen jetzt zu Fechter. Rasta Fechter, wir haben Resonanz bekommen. Ganz lieben Dank dafür, weil wir haben ja immer wieder auch mal hier im Podcast gefragt, sollen wir Interviews auf Englisch machen? Und wir haben das ja erst 2 Mal gemacht, nämlich mit Ricky Paulding und mit Nikos Sisis. Kalimera Kalispera, das hat super
Magical.
Magical, das hat super funktioniert.
I love so much the game.
Wir lieben Nikos Sisis, müssen wir dazu sagen. Und wir lieben Ricky Paulding.
Ja.
Das heißt, wir haben 2 Mal gesagt, mit den beiden machen wir es in jedem Fall, weil Paulding ist BBL und Sisis ist einfach der geilste Typ der Welt. Jetzt machen wir es zum 3. Mal.
Wow.
Was immer noch frisches Stadium ist.
Ja.
Und wir nehmen TJ Bray. Das ist jetzt natürlich der Tatsache geschuldet, dass TJ Bray eine Saison spielt, die in den Kreis des MVPismus geht, also super stark, und dass Rasta Fechter natürlich das Überteam der Saison ist. Und wir hatten ja schon mal Philipp Herkenhoff von Fechter hier als
Geschäftsführer.
Wir hatten den Geschäftsführer.
CEO.
Aber wir dachten, jetzt müssen wir einmal nochmal in die Vollen gehen und uns den vielleicht wichtigsten Spieler.
Ich glaube, ziemlich sicher. Nee, der wichtigste Spieler.
TJ Bray. Mhm. Zum Hintergrund, weil wir jetzt gleich mit ihm auf Englisch reden werden, also ein paar Vorab-Informationen. Wir werden mit ihm darüber reden, dass er in Princeton studiert hat. Princeton, ja, das sagt auch allen Nicht-Akademikern was, klingt wahnsinnig wichtig und ist eine der Top-Unis in den USA. Ivy League College, also das ist in einem Atemzug zu nennen mit Harvard und...
Weißt du, was die regelmäßig dafür Fragen stellen? Are you the hardest worker? Sonst hast du da keine Chance.
Genau, da hat er gespielt, wurde auch Ivy League Champion, also die haben auch ein super Basketballteam. Dann ist er in Ludwigsburg vor 2 Jahren bereits unter Vertrag gewesen im Sommer und dann aber durch den Medizintest gefallen, weil er hat sich in den USA noch, bevor er nach Lubo gegangen ist, also 1-2 Wochen vorher, am Knie verletzt. Dadurch ist dieses Engagement in Ludwigsburg geplatzt und er ward 3-4 Monate nicht mehr gesehen, klar, Verletzung ausheilen, spielte danach in Belgien, danach in der 2. italienischen Liga und dann bei einem meiner Lieblingsvereine, was den Namen angeht, Kolossos Rhodos. Mag ich einfach diesen Namen.
Ja.
Und dann ging es nach Fechter. Wilde Geschichte.
Da fragen wir mal nach.
Da werden wir natürlich nachhorchen, gerade auch vor dem Hintergrund, weil Bray damals wohl super traurig war, dass das mit Ludwigsburg nicht geklappt hat. Denn ja, er hatte vorher viel Gutes von der BBL gehört. Er hat nämlich diverse Spätzl aus Princeton, die schon in der BBL gespielt haben.
Oh, wer war das?
Jetzt habe ich das Dokument nicht geöffnet. Aber
Trivia
das war,
an uns beide. Ich weiß,
das war
Princeton in der BBL.
Wow. Princeton in der BBL. Und zwar Hunter. Hunter hieß einer. Ich muss da nochmal nachschauen. Ich habe das natürlich alles abgespeichert. Ich speichere immer alles ab. Das ist das Gute bei mir. Aber ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das ist, glaube ich, mittlerweile allen Zuhörern bekannt.
Na gut, dann breche ich das hier spontan ab.
Für was? Und Hans Brase natürlich. Hans Brase vom MBC. Ja. Hans Brase, alles Gute, Hans Brase vom MBC. Am Knie operiert worden heute, Meniskusschaden. Sehr guter Kumpel von TJ Bray.
Für was steht TJ?
Thomas Jefferson wahrscheinlich, oder?
Thomas Joseph.
Thomas Joseph. Mhm. Gut. Genau. Hans Brase, auch in Princeton gespielt mit TJ Bray. Hans Brase, Center beim MBC. Hans Brase, jetzt am Knie operiert.
Jetzt können wir es doch wagen.
Jetzt können wir was wagen?
Ihn aufzusuchen.
Hans Brase.
TJ Bray.
TJ Bray. Mhm. Wir suchen ihn jetzt auf. Wir sprechen jetzt mit ihm auf Englisch und wir bemühen uns deutlich zu sprechen.
Längste Intro der Welt ever bei einem
ja, ist eigentlich ist das erste Mal, sollen wir das sagen? Ja, wir sagen es jetzt, ne? Dass der Gesprächspartner anruft. Normalerweise rufen wir an.
Ja.
In dem Fall ruft er an und er ist jetzt 3 Minuten, jetzt in dem Moment 4 Minuten über der Zeit. Und
macht es dich nervös?
Nervös? Hm. Nein.
Nein?
Nervös. Bist du jetzt nervös? Bist du nervös?
Ich gar nicht. Ich wusste ja nicht, dass wir ihn anrufen. Oder dass er uns anruft.
Also, dann sagen wir, was sagt man in Princeton? Hi ho, hello. Hello, TJ. And there he is, TJ Bray. Thank you very much for your time, TJ.
Yep, no problem. Thanks for having me.
TJ, this is a kind of a miracle season for Rasta Fechter. And you are playing in kind of an MVP kind of season. Can you explain the success of the team, but without using the words team chemistry, hard work, coach, and fun? Don't use these words. The rest you can use.
Well, we have great team chemistry. We have a lot of fun, and we work hard.
And you have an excellent coach.
No, really, there's really not too much of a secret to our success. We just all really enjoy playing together. Everybody buys in to what we're trying to do, and when you have 5 guys that are all moving in the same direction, basketball is a very fun thing to do. So,
yeah, definitely, winning is always the best in basketball, of course. But there is something, there has to be something that is special. I mean, many teams have a good team chemistry. They work hard. They have an excellent coach. They have a good staff in the back office, or whatever. But what is different from in this year, Fechter, from the teams you played before, for example? What is the major difference?
Pedro's just very, very consistent in what he asks from us, you know, especially defensively. We all know exactly where we have to be and when we have to be there. And, you know, there's no deviating from that. It's not, you know, nobody gets treated any differently no matter how many minutes you play. So, you know, if there's a spot you're supposed to be in on defense, it doesn't matter if you're the first guy on the roster or the last guy on the roster, you have to be there. And that makes playing very easy because it is so consistent, and everybody knows exactly, you know, how their teammates are going to react to certain actions. So when you've been practicing that for 8 months now, you know, it flows very well.
Mm-hmm. As we all know, TJ, George Orwell wrote it, all animals are equal, but some are more equal than others. I think this team wouldn't work in that way without you. You're playing an excellent season. You're 8 assists per game, almost 40% average from the 3-point range. This is probably the best season of your life, isn't it?
Yeah, it's definitely up there with the best performances I've had over a long period of time.
You 2 years ago, you almost went to Ludwigsburg. I think you signed a contract, but then you got injured at home in the U.S. and then you failed the medical check.
I was working out in the summer.
Yeah,
and just happened to have, you know, kind of a freak knee injury and needed to get surgery. So that helped me out for the first half of that season. And you know, Ludwigsburg and I both decided to go our separate ways.
Yeah. And you were really sad about this because you heard a lot of, read in an interview that you heard a lot of good things about Germany, that you would really looking forward, you were looking forward to play here in Germany.
Yeah. The BBL is obviously a great league and very well respected throughout all of Europe. So, you know, I had a lot of people that, you know, I'd known who played in Germany, and they all had very good things to say about, you know, the structure of the league and the way everything is done. So I was very excited to get here. Mm.
Yeah, you had some colleagues in Princeton as well that played in the BBL, huh?
Yes, Doug Davis and Ian Hummer.
Ian Hummer. Ah, that Ian was Hummer. The name. Ah, I was looking for that name.
We had some personal trivia before, but we couldn't figure it out who it was. Ian Hummer, okay. Yeah.
TJ, tell us something about Princeton. I mean, we know Princeton as one of the top colleges in the U.S., Ivy League. It's kind of the embodiment of intelligence.
Yes.
So what is your IQ then? You're a really high IQ? You're such a...
I don't know if it's super high, but I was very blessed to be able to go to Princeton and fortunate to get in.
High basketball IQ.
High basketball IQ?
Yeah.
And what did you study there?
Economics.
Economics. Mm-hmm. Oh, okay. That's, of course, something special as well. So tell us something about your Princeton time over there. You were champion of the Ivy League then.
Yes, my freshman year, Doug Davis hit a buzzer beater against Harvard to send us to the NCAA tournament. So I got my one title. Wish I had won a couple more, but Princeton was the best experience of my life. It introduced me to so many people from so many different walks of life, and everybody just had all these hidden talents and skills that. People were very smart and they played football and they also played the violin. And it was really cool to just meet people who had so many different talents across so many different, different aspects of their life that it really helped me grow as a person.
Still, you decided to go pro then?
You can only play basketball for so long. Obviously there's more of an expiration date on that. So I decided to play basketball as long as I could and, there'll be plenty of jobs waiting for me when I'm finished.
How big was the culture shock then coming to Italy, or was it second league?
Sicily for my first year was definitely a culture shock. Mm. I was not necessarily prepared for just the differences in the language and all that. And Sicily isn't the cleanest Italian. It's such a different dialect that even my Italian teammates were having trouble understanding some of the things that they hear around town. So. But that was a great start for me. It's kind of gotten progressively easier every year over here, and now Europe just kind of feels like a second home.
Mm-hmm. Your last year in Princeton, you averaged more than 5 assists per game. In this year, you average 8 assists per game. That's the most since your senior year in Princeton. Can you compare this senior year in Princeton with your year in Vechta? Is it the same role you have on the team that you are dishing out so many assists as in your senior year?
Yeah, it's a very similar role for me. Coach wants the ball in my hands as much as possible to make plays for others. And, when the passing is there, I'm going to pass it. And if it's my turn to score, I'll score. Both my coach at Princeton and Pedro have total faith in me to make the right decisions and give me a ton of freedom to operate as I see fit throughout the game. So when you got a coach that has that much confidence in you, it rubs off on you and it makes my life easy.
Mm-hmm. And one of the most popular basketball terms is the Princeton offense, and it demands high basketball IQ. So do you play a lot of Princeton offense in Vechta?
We do have a lot of Princeton offense concepts. Mm-hmm. It's not obviously the famed slow it down and move the ball for 35 seconds, but the Princeton offense is really just a whole bunch of different concepts and continuities. And Pedro does a very good job of incorporating things from there that have made my life easy, and it's helped us get a lot of easy buckets, which we've probably scored off of every action in our offense this year. Whether it's off of pin downs, we hit guys cutting back door. It's been a lot of fun to play.
Mm-hmm. TJ, now in this season, you're one of the contenders for the MVP title. You're playing for one of the best teams in the league. And of course, we fans, we all want to know you a little bit better right now. Can you tell us something about your private life? What are you doing in Vechta? I mean, this is not a place to maybe rock the world every night, but what are you doing in your free time?
Now that the weather's getting nice, I get to the golf course as much as possible.
Ah.
So I like being outside. I like playing a little bit of golf. So I haven't played a full round yet, but mostly just the driving range.
Any teammates joining?
Max DeLeo. Max DeLeo is out there with me all the time.
Uh-huh. I would say your handicap is 6 or 7.
No, I wish. It's 10.
It's 10. So
there's room for improvement.
Yeah, one digit handicap this year, this season. Definitely.
Yeah.
Next season might be difficult to play as much golf as this season, because if you stay in Vechta and you play like this, you're playing on international basketball competition. What are your plans for next season? Do you have already talked to your CEO about a new contract, about plans, about being a franchise player?
There's been preliminary talks between, you know, me and Pedro and the front office, but nothing too serious yet. I would love to come back to Vechta if it's a possibility, but we'll see where everything lands.
Mm. Do you think that this is the most dangerous part of being so successful as a small team, that in the upcoming season everything is falling apart and everybody, you know, has a better price, can earn a lot of more money on other teams, that everything is... Yeah, falling apart.
Yeah, I definitely understand that, you know, everybody's going to be going to want more and going to be offered more. And, you know, everybody's got to do what's best for them. But I got full faith that Pedro will make sure everything's the way it's supposed to be.
Yeah. Okay. Yeah. I know that players don't like to talk about the upcoming season when they're in the middle of a almost perfect season right now.
Yeah.
So this season, of course, you're going to be in the playoffs. You have any team that you would like to play that you think, or would you say, well...
Oh, who was hardest to play so far?
Yeah,
every team in the BBL is hard and can beat you on any given night. So kind of no matter who we end up matching up with, we'll be ready and we'll be focused.
There are hard teams, but still there are, as Michael said before, there are more hard teams or harder teams. So, any game that comes to mind when you think back during that very successful stretch? I don't know, how many games did you win in a row? 17, something like this? No.
Yeah, we won 9 in a row. I think the Bayern game at home was probably our best one. Yeah. Definitely didn't expect, you know, the game to go that way, but we'll gladly take that.
Yeah, I was on site for that game, and I would say this is one of the most perfect matches I've seen all year long by any team.
Thank you.
That was absolutely amazing, and I think Bayern was really stunned by your performance. That was
stood no chance. Thank you guys very much.
That was really amazing. They were still surprised, because then, of course, everybody knows that you are a good team, but to feel it then in the match itself, it's a little bit of a difference.
One big part of success, especially in a game like this, also your defense. Can you describe what makes you tick on defense? Because it looks very exhausting too.
It's definitely exhausting. But like I said, it's been very consistent from day one in what's being asked of us. So it's gotten a little bit easier over time. But this is a team where I feel like we've gotten in the zone defensively a couple times, and that Bayern game was definitely one of them where. You know, everybody's just moving together, and we're able to take teams out of what they want to do, and they have to really be ready for what we're going to do defensively.
Mm-hmm. TJ, one of the maxim of the Princeton College. Do you remember the maxim of your college?
Not off the top of my head anymore. It's been a couple of years.
Under God's power, she flourishes.
Okay.
Do you think that's suitable for Vechta and your season as well?
Yeah, I'd say that. We've been playing well, and we're having a good time doing it.
Yeah, okay, that's great. TJ, we're looking really forward to the playoffs. You're really looking forward for best of five matches with Rasta Vechta. One of our experts, Anton Gavel, he says, you know, maybe they will have their difficulties when they play three or four times against the same team. Because if you play Vechta once, they are very difficult to beat. If you play them three, four or five times, it is easier to adjust to this kind of basketball. What do you think about this?
We're 20-7 right now, so I think we've had plenty of success over the course of the season. So.
So you think you're still difficult to figure your style out and to play successful basketball?
I've got faith in our abilities, for sure.
This is self-confidence. Great, TJ.
Yeah.
Thank you very much for your time. We're looking forward to see your team and you, of course, you as one of the best guards in the league right now in the playoffs then.
Thank you very much. I appreciate it. Thanks for having me on, guys.
Thanks.
Thank you. Jo.
Ja, bescheiden.
Smart.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist auch einer, der noch Geige spielt nebenher. Wirtschaftswissenschaften studieren, Profibasketballer sein, Geige spielen und dann noch in die Suppenküche gehen und den Obdachlosen helfen.
Genau, ja. Also ich bin sehr gespannt auf Rasterfechter in den Playoffs. Ich glaube nämlich, ohne unserem Experten zu sehr widersprechen zu wollen, ich glaube, Pedro Calles kann auch sehr gut reagieren. Mhm. Und ich glaube, dass du in einer Serie, das gilt ja für Fechter genauso wie fürs andere Team, auch er wird die Sätze und alles, was sie auf sie zuschmeißen werden, einfach kennenlernen. Oder weiß es wahrscheinlich jetzt schon, weil er sich nur mit Basketball beschäftigt. Und deshalb, ich traue denen relativ viel zu.
Weißt du übrigens, wo TJ Bray nächstes Jahr spielen wird?
In Kaunas.
Dort, wo Pedro Calles trainieren wird.
Oh ja, das ist ein guter Tag.
Das war die Antwort. Pedro hat alles im Griff und wir reden darüber. Und dass Calles ihn, wenn er gehen sollte,
ja.
Was ich ja nicht weiß, keine Ahnung.
Natürlich nicht. Also das ist jetzt alles.
Ja, ich liebe Kaffeesatzleserei.
Ja, ich weiß.
Und Calles und TJ Bray werden nächstes Jahr im gleichen Team sein. Mark my words. Dienstag, 9. April, 13.59 Uhr. 13.59 Uhr?
WTF. Aber Jesus. Apropos mark my words und Takes abgeben. Wir haben, nachdem wir ja so viele interessante Zuschriften bekommen haben, was eure Basketballbiografien betrifft, da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen drauf ein, hinten raus. Erklär mal du, Körni.
Nee, mach du das. Du hast doch besser. Wir haben darüber gesprochen.
Du hast gerade einen Take formuliert. So heißt das auf Deutsch, glaube ich. Wie sagt man dazu? Eine These hast du. Du hast gerade die These abgegeben, dass TJ Bray auf jeden Fall bei seinem Coach bleiben wird, auch wenn das Team nicht Fechter ist.
Genau.
Solche Sachen hätten wir gerne als Hörerpost, als Sprachnachricht, um uns damit ein bisschen auseinanderzusetzen, weil es kommen immer wieder sehr gute Fragen auch über Mail rein. Einfacher für uns ist es, die in den Podcast einzubauen, wenn wir die zuspielen können. Und nachdem wir die Generation Sprachnachricht sind,
Bratan.
Das ist so groß, dass du da im Thema bist.
Ja.
Also an alle Bratans und Bratinas da draußen.
Bratuschas.
Bratuschas sagst du?
Kapi sagt immer drei. Okay.
Alle drei. Ja, wie gesagt, bei ihm bin ich nicht so sehr im Thema, weil auch ich habe meine Grenzen. Lange Rede, kurzer Sinn, es soll darum gehen, Thesen einzuschicken oder Fragen einzuschicken, kurz und knapp formuliert als Sprachnachricht, als Mail an abteilungbasketball@gmail.com.
Ja.
Und dann werden wir da ein paar rauspicken und so eine kleine Rubrik machen. Die, wie heißen wird, Körni, wie heißt die?
Du hattest
einen guten Titel.
Voice of Germany?
Ja,
Voice of
Germany.
Also eure Stimme, das ist das Plenum.
Genau, also
eure Stimme
Germany. Und vielleicht landet ja sogar der ein oder andere auf deinem Launchpad.
Ja, das definitiv, zumindest mal zum Zuspielen, wenn es allerdings so gut ist, dass man es dauerhaft drauf lassen muss. Wow.
Also alle möglichen Thesen, man kann auch eine Sprachnachricht schicken, zum Beispiel, wenn man die Faxen von seinem Verein dicke hat.
Absolut.
Oder so sagt, also hier bei meinem Verein XY, was der da sich zusammenspielt, das geht gar nicht. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir wollen ja nicht meckern. Wir wollen ja.
You are a hater.
Wir wollen ja vor allen Dingen die positiven Dinge.
Natürlich, ausschließlich. Nein, gar nicht. Also man kann da sagen, was einen stört, was einen freut.
Genau.
Also die ganze Palette. Haben die Schiris gut gepfiffen, wie immer?
Jetzt müssen wir aber noch zum Thema Biografien unserer Hörer kommen, wie sie zum Basketball gekommen sind.
Das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil wir haben ja unsere so ein bisschen verglichen und bei meiner spielst du ja auch eine Rolle. Das geht übrigens vielen so, weil sie natürlich sehr früh eingestiegen sind mit Jump Run oder auch der Basketball EM 93 oder also die früheste Einsendung, also der Altersdurchschnitt ist wirklich sehr, also nicht der Durchschnitt, aber die Extreme in beide Richtungen. Es gibt sehr junge Hörer und es gibt eher, sagen wir mal, ältere Hörer, wie der Hörer namens Ola Espania, der schon seit 1987 zu den Steiner Bayreuth-Spielen geht. Das ist stark,
so,
oder?
So, dann hat er heute ja ein bisschen was gehört.
Ja, absolut, absolut. Es gab dann eine sehr schöne Zuschrift von Maximilian Köhnen. Er ist heute 31 Jahre alt und recht spät, laut eigener Aussage, recht spät zum Basketball gekommen. Mein erstes NBA- und Basketballerlebnis war das All-Star-Game 2001, das damals im DSF übertragen wurde. Da ich am Montag zur Schule musste und wir zu Hause keinen Videorekorder hatten, bat ich meine Großeltern, das Spiel aufzunehmen. Ich freute mich wie Bolle auf Iverson, Vince Carter, Ray Allen und Kobe. Leider verzögerte sich das Aushändigen der magischen VHS-Kassette, da meine Großeltern neugierig waren und sich das Video erstmal selber anschauten.
Aha.
Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, was sie dort sahen, war nicht für die Augen eines 13-Jährigen bestimmt.
Ah, sie haben die sexy Sportclips aufgenommen.
Die liefen da ja dazwischen auch in den Werbebreaks.
Ah.
Meine Bekundungen, dass ich die Aufnahme nicht wegen der stöhnenden, halbnackten oder sogar nackten Damen zwischen 18 und 60 Jahren in den Werbepausen, sondern wegen des Basketballspiels haben wollten, liefen hoffnungslos ins Leere. Sie sagten, dass sie mir diese Werbungen nicht antun möchten und versprachen, das Video zu schneiden. Dieses Versprechen ist leider bis heute offen, sodass ich nie in den Genuss des All-Star-Games 2001 kam. Da ist mir natürlich auch wieder eingefallen, die ganzen DSF-Spiele, wenn die live liefen,
ja,
da gab es sehr explizite Werbeblöcke.
Da habe ich, wenn ich ehrlich bin, noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ich finde die Geschichte aber mega. Er bekam es einfach nicht zurück, deshalb.
Weil bei diesem Spiel 2001 war ich nämlich.
Ja, mhm. Du warst beim All-Star-Game.
Beim All-Star-Game.
Hatte die eine Rückleitung? Hast du die?
Nee, eben nicht. Deswegen, also du hast keine Rückleitung vor Ort, du siehst nicht, was dann in der Werbung läuft.
Ja, ja, klar.
Dann das wäre natürlich in USA.
sitzt du mitten in diesem Kommentatorenblock.
Genau,
und nicht herum. Siehst
nur die 20.
Damals war das Telefonsex-Werbung, war das, oder?
Ja, ja, war alles Mögliche bestimmt. Ja. Und um dich herum halt alle möglichen Kommentatoren aus aller Herren Länder. Und die sehen ja, dass auf deinem Sender so diese Semi-Pornos.
Die wussten schon, warum sie keine Rückleitung buchen. Ja. Aber sehr nett, also aber auch da siehst du wieder ein Connect mit dir. Du warst bei diesem All-Star-Game, das Maximilian Köhnen dann nicht sehen konnte, weil ihm seine Großeltern die VHS-Kassette nicht zurückgegeben haben. Das nächste Spiel hat er sich dann auf jeden Fall, Spiel 1 der Finals, Iverson gegen die bis dato niederlagenfreien Lakers.
Genau.
Hat er sich dann live angesehen.
Das war.
Wie ging Spiel 1 aus?
Spiel 1 hat Philly gewonnen.
Und was war der markante? Das markante Erlebnis in diesem Spiel für die Zuseher.
Wie Allen Iverson über Tyronn Lue hinwegsteigt und ihm einen kleinen Tritt verpasst.
Ah, richtig stark, Curly. Richtig stark. Der spätere Cheftrainer von LeBron James.
Vielleicht der Grund dafür, dass danach LA alle vier Spiele gewonnen hat.
Ja, genau. Dann gab es einen Resweep.
Dann gab es
ein Spiel haben sie verloren in diesen Playoffs. Ja. Das war ziemlich heftig.
Ich hatte mich schon auf eine lange Serie gefreut, weil ich dachte...
Hast du auch kommentiert?
Genau, wir waren auch da in Philly und in L.A. Und das sind natürlich zwei super Städte, also beziehungsweise L.A. mag ich mittlerweile nicht mehr, aber Philly ist halt überragend. Und ich dachte, wow, geil. Und dann ging das aber...
Ja, da hat er Spiele. Ja, glaube ich, 50 gemacht in dem Spiel oder so. Da ist er wirklich über sich hinausgewachsen. Und der hat die ja auch getragen in diese... Das war ja kein gutes Philly-Team.
Nee, das stimmt. Noch eine Zuschauer-Bio...
Es gab sehr viel auch tatsächlich, wo es auch um Vater und Sohn ging. Also, dass die Söhne mitgenommen wurden. Philipp Schneider in Bamberg, Jonathan Schmidt in Gießen in die Halle. Und sein erstes Spiel war Gießen gegen Hagen. Und die Hagener haben verloren. Das war eine gute Einstiegsdroge, sagt er.
Das waren super Duelle früher. Gießen, Hagen, Hagen, Gießen.
Mhm.
Mein Vater ist aber auch von Hagen nach Gießen gefahren, um sich Basketball anzuschauen.
Sehr bunte Geschichten auch. Lukas Lösch sagt, Space Jam war sein Einstieg als Sechsjähriger da. Hätte er sich nur für Bugs Bunny interessiert, aber hat dann irgendwie gecheckt, okay, da gibt es auch noch ein Spiel drumherum in dem Film. Und das war sein Einstieg.
Ja.
Also, ja, warum nicht?
Schön.
Warum nicht?
Space Jam 2 wird in diesem Sommer gedreht mit LeBron James.
Ja, aber scheint erst irgendwie dann auch noch ein Jahr später.
Und zwei Jahre später, 2021.
Ja, und er kriegt keine Superstars irgendwie dafür. Aber wenn man jetzt mal kurz die Monsters analysiert von 96, ich meine, das war Sean Seagy Bradley, Maxi Bogues, Larry Johnson, gut, Charles Barkley, der war da gut, aber Barkley war eigentlich der einzig Gute bei diesen Monsters, denen sie die Talente geklaut haben. Ich will jetzt den Film nicht spoilern, falls niemand mich gesehen hat.
Also ich habe ihn.
Hast du ihn gesehen?
Nee.
Du hast Space Jam nicht gesehen?
Mhm.
Wow.
Ich glaube nicht.
Warum?
Ich weiß es nicht. Es ist ewig lange her.
Das ist wirklich lange
her. Dass man vielleicht damals das Gefühl hatte, das hat mit Basketball nichts zu tun. Da war man ja noch so Purist, weißt du, so von wegen.
Aber nur damals.
Entertainment.
Nur damals.
Ja, nee, da hat man ja sowas abgelehnt. Da war man ja nicht so, so drauf, dass man so Mainstream-mäßig war und dass man sowas gehört hat, wie ich jetzt hier höre.
Ich glaube, du musst das ins Mikro halten.
Muss man das? Das ist Kapi. Wie bringe ich Alex zum Schwitzen?
Ja, ja nee, genau.
Ich lehne sie einfach nur ab. Noch eine Nachricht von einem Zuschauer über sein Leben. Ansonsten müssen wir tatsächlich.
Wir sind schon wieder sehr lang dran.
Das ist zwei Stunden noch was gleich.
Viel EM93 auch tatsächlich.
EM93.
Viel EM93 auch tatsächlich. Dennis Rodman bei den Spurs damals beim DSF mit Experte Todd Cobrin.
Ja.
Komm, mach mal den Cobrin.
Nein, das kann ich nicht machen jetzt so aus dem Lameng heraus.
Doch, du könntest, du willst nicht.
Der Toddy ist.
Toddy war eine Legende.
Eine Legende damals beim deutschen Sportfernsehen, der hat immer gesprochen, wie die Amerikaner reden, wenn sie amerikanischen Akzent haben, aber eben auch als Moderator. Und das hat ihn natürlich zu einer absoluten Kultfigur gemacht.
Und er hat Spiele als Experte co-kommentiert, kann das sein?
Oder
ich
hat er auch
glaub, alleine
hat
alles, sogar?
Alleine nicht. Als Experte und natürlich legendär auch so seine Moderation.
Und also, seine Spielzusammenfassungen.
Ja,
glaube ich, kann ich mich auch
erinnern. Ja, aber er war dann hauptsächlich der Chef der Abteilung dann irgendwann mal.
Also auch, ja?
Ja, ja.
Ah, okay. Na, du hast ja
CVD sozusagen.
Mhm, okay. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Danke für viele, viele Einsendungen.
Es ist wirklich, also da muss ich wirklich mal ein Riesenkompliment loswerden. Die Länge dieser E-Mails ist beeindruckend. Also das liest man wirklich sehr gerne und das ist so ausführlich. Ich glaube nicht, dass viele Zuschauer-Mails für andere Sendungen so, also Wahnsinn, so umfangreich sind.
Wohl formuliert, keine Tippfehler drin. Und
wir haben ein intelligentes, wir haben ein Princeton-Publikum.
Wir haben
genau. Ivy League. Ich sehe gerade das Video von Cherry Lady von Capital Bra, das macht mich total nervös. Muss ich jetzt mal wegmachen.
Und der allerletzte noch, weil er einfach sehr viel kommentiert und er ist unser Powerhörer, das ist Benjamin Pfeffer, wie ich mittlerweile heiße, nämlich nicht Benjamin DP, so wie er auch schon sehr oft kommentiert hat bei unserem Soundcloud-Profil. Auch er hat geschrieben und 90 Jahre Dream Team, Olympia 92, alles mitgemacht und Jump Run auch. Und Basketball AG in der Schule, also auch viele sind in der Schule in Berührung gekommen mit Lehrern, die Basketball-Affinität hatten. Das war bei mir übrigens auch so. Der hat gesagt, du bist groß, komm dahin. Und
kann man nur unterstützen, logischerweise. In der Schule hängt natürlich auch viel von der weiteren Karriere eines Hobby-, Amateur- und Profisportlers ab. Ja, Jumprun war natürlich ein super Konzept damals.
Ich habe das geliebt. Also ich habe mir das auch aufgenommen und das war die 8 Sendezeiten, die es gab, habe ich alle noch mitgemacht.
Wir haben wirklich, es wurde so viel Arbeit investiert. Also wenn ich da die ganzen Geschichten erzähle, wer, wann das Studio, wie das ausstaffiert wurde, die Beiträge, die Filme drumherum, das war richtig viel Arbeit.
Oft in den Staaten auch gewesen, um zu drehen.
In den Staaten. Lou Richter als Moderator war ständig in den USA und hat vor Ort rummoderiert.
Ein Buch veröffentlicht, das hatte ich.
Es gab ein Buch, es gab, wie gesagt, 8 verschiedene Sender. Es hat halt von der Quote nicht mal im Ansatz funktioniert. Es hatte keine Einschaltquote.
Same, same, but different century.
Ja. Ist einfach so. Also, Basketball.
Wir lieben es so sehr.
Ja, es ist und bleibt immer noch.
Wir lieben unsere Nische.
Eine Nische, ja. Gut, mit Liebe gehen wir raus aus der Sendung.
Oh ja. Die Liebe oder auch Nicht-Liebe, dann auch bitte schicken an abteilungbasketball@gmail.com per Sprachnachricht.
Also
wir versuchen das mal.
Wir steigen ein in die Welt der Sprachnachricht. Wir nennen es Voice of
Germany.
Ihr dürft alle mitmachen, Teil des Launchpads werden.
Seid Teil von Voice of
Germany.
Wir wollen noch mehr Interaktion mit den Zuhörern, weil wir noch weniger arbeiten wollen.
Du.
Du nicht, ist klar, du arbeitest viel zu
du
gerne.
Du arbeitest auch viel und gut.
Ja,
und du hast jetzt auch wieder Zugang zur Mail-Inbox.
ich habe bisher die Mails der Zuschauer nur auf dem iPad gelesen, jetzt lese ich sie auch auf dem Laptop.
Mal schauen, ob es einen Unterschied macht.
Bestimmt.
Ja. Ich lese alle Mails. Ich antworte nicht auf alle, aber es werden alle gelesen.
Ja.
Ich versuche auf viele zu antworten.
Dann schauen wir mal, was alles eingesandt wird. Wir werden in der nächsten Woche, auch von mir aus gerne dann Sprachnachrichten schicken zum Thema Alba Berlin.
Absolut.
Wenn sie den Eurocup gewonnen haben.
Das wird absolut.
Magical.
Da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Und dann machen wir nächste Woche Dienstag eine Spezialausgabe sozusagen.
Auf jeden Fall.
Bis dahin, gute Zeit.
We treat people here with complete respect. This is Germany.
Die haben jetzt den Mangold. Das müssen wir auch nochmal uns angucken, die PK.
Stimmt. Du hast nach Gordy gesprochen. Wow.
Dann mach nochmal Gordy. Wahrscheinlich bringt das Unglück.
Das ist eigentlich ich glaube auch mittlerweile. Okay.
We treat people here with complete respect. This is Germany.